Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast Ingrid Schick, Lustwandlerin, vornehmlich im Hessischen, wenn ich das recht verstanden habe. Ist das richtig, Frau Schick?
Genau, Hessen ist meine Heimat und mein Motto ist, entdecke, wo du lebst.
Wo ist denn Frau Schick entdeckt worden? Woher kommen Sie? Wo sind Sie geboren worden?
Ich bin geboren in Weilburg an der Lahn, in der schönen Residenzstadt. Bin dort zur Schule gegangen und bin schon mit 17 Jahren nach Frankfurt ausgewandert, um zunächst zu arbeiten bei der Deutschen Bundespost und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg Abitur nachgeholt und dann in Frankfurt auch studiert. Germanistik, Theater, Film- und Fernsehwissenschaften und Pädagogik.
Wann war das?
Das war in den 80er Jahren.
Wann haben Sie denn die regionale Küche entdeckt, die hessischen Gaststätten, also die Apfelweinkneipen?
Also muss ich ein bisschen weiter ausholen. Meine Großmutter war diejenige, die in der Familie ganz hervorragend gekocht hat. Sie kam aus Böhmen und entsprechend deftig war natürlich auch das Essen. Und da wurde gekocht, da wurde gebacken. Und ich war als Kind eigentlich immer schon mit in der Küche. Das erzählt jetzt jeder Koch und jeder Gastrokritiker, aber es war wirklich so. Und Essen hat mich eben auch schon immer unter dem Aspekt interessiert, was gibt es in der Heimat? Also was bietet die Region? Das war in den Anfang der 80er Jahre eigentlich noch gar kein Thema. Also da gab es eben die Frankfurter Apfelweinkneipe. Das war auch das, was ich von Frankfurt zuerst kennengelernt habe, dass man eben zum Ebbelwoi gegangen ist. Und es war ein gar sauer Stöffche. Man sagt ja, man muss 3 trinken, bevor er schmeckt. Mir hat er eigentlich ziemlich gleich geschmeckt. Und da ich die andere Seite der Familie vom Bauernhof kommt, beziehungsweise einen bäuerlichen Betrieb hatte, lag mir das rustikale, deftige Essen sowieso nah. Und dann habe ich mich eben in der Frankfurter Küche damals schon wohlgefühlt.
Wie alt ist Ingrid Schick, als sie zum ersten Mal grüne Soße im Schnabel hat?
Gute Frage. Da war ich schon etwas älter. Also da war ich bestimmt Anfang 30.
Also schon mit dem Studieren fertig?
Nein, ich habe ja wie gesagt auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und war mit 27 mit dem Studium fertig, mit dem Abitur erst fertig und habe dann angefangen zu studieren.
Mhm. Und wie hat es Ihnen geschmeckt, die grüne Soße?
Ja, also mit der grünen Soße habe ich da so meine ganz speziellen Erfahrungen. Also wie sie mir damals geschmeckt hat, kann ich mich jetzt beim besten Willen gar nicht erinnern. Es war halt eine grüne Soße. Gleich Kräuterquark, gleich Fragezeichen. Ich bin ja dann im Fortlauf meiner Karriere zum Journal Frankfurt gekommen und ganz schnell, dank meinem Interesse an der Gastronomie, an Kochen, Food in der Gastro-Redaktion gelandet und war dann auch nach 3 Jahren also verantwortliche Redakteurin und dann Chefredakteurin von Frankfurt geht aus zum Beispiel.
Das ist der Teil von Journal Frankfurt, der nicht das regelmäßige Heft herausgibt, genau. Sondern die Ratgeber, wo ich einkaufen und wo ich was essen kann.
Genau diese. Und da ist zum Beispiel meine Idee und mein Baby gewesen, Rhein-Main geht aus, weil während der Produktion von Frankfurt geht aus, man natürlich immer auch über den Stadtrand hinausschaut. Und ich eben schon dann in der Region ganz spannende Gastronomien entdeckt habe, beziehungsweise da fing das dann auch an, mich zu interessieren, was machen denn Gastronomen, Köche außerhalb der Stadtgrenzen Frankfurt, weil eben auch der Odenwald, die Wetterau, der Taunus keine kulinarische Diaspora ist.
Jetzt helfen Sie mir, ohne Ihr Alter zu verraten, können wir beide ja auf 3 Jahrzehnte Frankfurter Gaststättenkultur, hessische Gaststättenkultur zurückblicken.
Genau.
Am Anfang erscheint mir die Frankfurter, die hessische Gaststättenkultur als bäuerliche Kultur, als Subsistenzkultur. Wir sprechen jetzt von den hessischen Gaststätten, also nicht von den Pizzerien, nicht von den französischen und anderen. Das heißt, ich erinnere mich noch an die Els in Weißkirchen, Die Els war die Els, das war eine alte Dame, würde man heute sagen, eine ältere Dame. Aus meiner Sicht damals war sie uralt. Sie war mindestens so alt wie der Baum. Sie hatte einen Baum, der mindestens mehrere hundert Jahre alt war, wo die Hühner drauf saßen. Der war auch überall abgestützt. Die Hühner saßen auf den Ästen und nur die Fremden haben dort noch zu einer gewissen Jahreszeit Apfelwein getrunken, weil die Els hat den Apfelwein nicht gut verkauft und den einfach so lange verkauft, bis er alle war. Und das hat manchmal mehr als ein Jahr gedauert, sodass die Letzten dann in den Genuss von naturreinem Essig kamen. Das heißt, es hat nicht mehr geschmeckt. Und beim Apfelwein heißt es ja, der darf seinen Geburtstag nicht erleben. Das waren Apfelweinkneipen. Da gingen die hin, die im Prinzip fast selber Apfelwein gemacht haben. Wie haben Sie die Apfelweinkultur, die Entwicklung der hessischen Gastronomie erlebt? Denn in Sachsenhausen war es ja eine Todsünde, den Apfelwein süß zu spritzen, also Bluna oder sonst irgendeine Limonade reinzugießen. Es war ein Frevel, es galt als Frevel.
Also ich denke, man muss zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Gastronomie in Hessen per se. Wie Sie schon sagen, das war ein oft Zusatzerwerb. Da gab es eine Metzgerei und dann gab es halt eine Gaststätte dazu, wo eben aus der Metzgerei das Fleisch, die Wurst verkauft wurde. Ein ganz schönes Beispiel in Friedberg, die Linde. Man hat sich in der Metzgerei, die zum Gasthaus gehörte, ein Stück Fleischwurst gekauft, ein Brötchen dazu und hat sich dann zur Linde entweder in den Garten oder in den Gastraum gesetzt und hat sich dann dort einfach noch das Getränk dazu bestellt.
Ist also, das nicht in Frankfurt auch so viel so? Der Solzer, dass das Rippchen, dass der Haspel einfach da herübergewandert ist, aus der Metzgersfamilie dann sozusagen eine Gastwirtschaftsfamilie geworden ist, historisch?
Also ob es jetzt dort genau so war, weiß ich nicht. Also ich weiß es jetzt ganz konkret von der Linde in Friedberg. Oder es waren halt Menschen, die eine Streuobstwiese besessen haben, die selbst gekeltert haben. Und es heißt ja nicht umsonst, wo es Kränzi hängt, wird ausgeschenkt. Wenn der Kranz draußen hängt, gibt es Apfelwein und der wird auch ausgeschenkt. Das ist genauso wie in den Weinbaugebieten die Straußenwirtschaften. Ich denke, daraus hat sich halt so eine hessische Gastronomie entwickelt. Ein großer Teil ist halt Sachsenhausen, Apfelweinwirtschaft. Die gibt es auch noch in Bornheim oder das Fichtegrenzi in Frankfurt-Sachsenhausen zum Beispiel, ist ja schon 1846 gegründet worden und entsprechend lange Tradition gibt es da. Jetzt wurde natürlich dieser Apfelwein, der irgendwann Marke Essig war, schon ausgeschenkt und viele Gäste der Stadt Frankfurt ja, mussten das wohl oder übel über sich ergehen lassen oder neue Menschen, die in die Stadt gezogen sind, eben mal Apfelwein zu trinken und es war wahrscheinlich keine große Gaumenfreude, wirklich. Aber dann hat eben eine Entwicklung eingesetzt. Ich denke, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Gibt es einige, ich würde fast sagen, Entrepreneure der Apfelweinkultur. Das ist der Jörg Stier, der Apfelschaumweine gekeltert, also erstmal Apfelwein gekeltert hat und Apfelschaumweine produziert. Das ist ein Herr Treusch im Odenwald, der zusammen mit dem Herrn Merkel die ersten sortenreinen Apfelweine gekeltert hat. Und das sind dann eben auch so junge Wilde wie der Andreas Schneider. Und jetzt haben Sie mich gefragt, wie ich zur Apfelweinkultur gekommen bin. Ich bin dazu gekommen über den Andreas Schneider, weil ich wohne sozusagen hinterm Berg. Also hinter seinem Berg, wo er seine Äpfel anbaut und wo er arbeitet und lebt.
Frankfurt-Niedererlenbach.
Frankfurt-Niedererlenbach. Und ich war eigentlich so vor 15 Jahren so mit die Erste. Wir haben also noch sein erstes Fass Apfelwein, was er angesetzt hat, weil es ist ja eigentlich ein Obstbaubetrieb gewesen. Und er hat dann damit experimentiert. Und ich weiß also noch wie heute, es gab einen Schuppen, ein Fass, das stand in Strohballen. Ja. Und wir haben dann da zu dritt oder zu viert gesessen und haben eben diesen Apfelwein verkostet. Ja. Mhm. Und das ist der Einstieg einfach gewesen zum Apfelwein, weil da passierte was und das hat mich neugierig gemacht. Und da ist der Anspruch auch ein ganz anderer.
Dann will ich aber noch was wissen. Als ich Apfelwein gemacht habe, habe ich gelernt, ich trage meine Äpfel zu einem Kältereibetrieb. Dieser Kältereibetrieb gibt mir dann, wenn es gut kommt, den Saft meiner Äpfel. Den fülle ich in eine Flasche oder ein Fass. Und da gärt der Schaum heraus. Ich mache ein Gärröhrchen drauf, dass kein Sauerstoff rein kann. Aber die Gase, die sich entwickeln, heraus. Ich kann aber auch eine Hefe reinwerfen und dann wird aus dem Apfelwein ein Tokaja, ein Marsala, egal was, das entscheidet dann die Hefe. Wie funktioniert das zum Beispiel bei Schneider oder bei anderen, die dann einen Sortenrein Apfelwein machen? Also einen, der, wo sie ja mittlerweile sogar die Lage bestimmen und sagen, dieser Apfelwein ist vom Bornheimer Hang Nr. 3.
Auch wieder ein Unterschied. Der industriell produzierte Apfelwein, der eben in großen Mengen hergestellt wird. Das sind die großen Kältereien, das ist Höhl, das ist Raps. Da kann man aber heute auch noch seinen eigenen Äpfel hinbringen und seinen Apfelsaft mitnehmen. Und bei mir zu Hause auf meinen Pferdewiesen kommt immer eine Familie mit Kindern und es ist ein Event, da werden die Äpfel aufgesammelt, die Pferde nicht fressen. Und die werden dann zur Kälterei gebracht und dann gibt es dann halt 3 oder 5 Flaschen Apfelsaft dafür. Aber es war einfach der Spaß. Das ist die eine Geschichte, da werden alle Äpfel zusammengemischt. Bei den jungen Apfelwinzern, wie beim Andreas Schneider, bei Michael Stöckel oder bei Grenzer in der Rhön oder Merkel im Odenwald, werden Sorten rein verkältert. Das heißt, es wird nur eine Sorte gekältert.
Also nur Boskop.
Nur Boskop oder Renette und was eben diese Apfelwinzer auch machen. Sie kümmern sich eben nicht nur um den Erhalt der Streuobstwiese, sondern auch um den Erhalt alter Apfelsorten, die ja sonst vergessen gehen.
Also wie zum Beispiel?
In den Plantagen. Also zum Beispiel die Bratbirne oder die Renette. Alte Sorten. Und ich weiß eben auch von Herrn Schneider, dass er schon auch mal auf die Suche geht nach alten Bäumen, nach alten Sorten. Er ist ja gelernter Obstbauer und kann das also auch sehr gut bestimmen und eben versucht, einem Streuobstwiesenbesitzer, einem Bauern, eben genau diesen Baum abzukaufen, um daraus Apfel, also einen sortenreinen Apfelwein zu machen.
Und dann schleppt er den dort ab.
Und dann werden die Äpfel geerntet. Es ist ja ein Biobetrieb auch, also die werden ja handgepflückt und die werden dann verarbeitet.
Das heißt, in den Boskop-Apfelwein kommt kein Speierling rein?
Naja, das wird dann ausgezeichnet. Wird der Boskop mit Speierling gemacht, heißt das dann nicht Boskop, sondern das ist dann Boskop-Speierling. Aber er hat jetzt zum Beispiel einen Rosé gekeltert, einen Rosé-Schaumwein, der ja oft mit dunklen Beeren eingefärbt wird. Und er macht das rein mit roten Äpfeln, weil er den Rohstoff quasi lange auf den rosa oder auf den roten Schalen liegen lässt, sodass das Produkt dann eben die Farbe annimmt.
Jetzt muss ich Ingrid Schick, die Journalistin oder Redakteurin, befragen, weil wir haben ja und sprechen ja, ohne dass wir es sagen, über eine Umwälzung im Klientel. Das heißt, die alten Bauern, die rechts und links von mir in der Elz gesessen haben, zu diesen alten Bauern, die in der Apfelweinwirtschaft man vorgefunden hat, kamen dann junge Leute, die vielleicht gar nicht aus Hessen waren. Es begann dann in der Sprache sich etwas zu verändern. Man sprach nicht mehr vom Ebbelwoi, man sprach dann vom Äppler. Das war dann das hippe Wort oder vielleicht das grauenhafte Wort. Wann erleben Sie, weil Sie wollten ja und Ihre Aufgabe im Journal Frankfurt war es, Hefte zu verkaufen. Und die Hefte haben Sie nicht an alteingesessene Bauern verkauft. Die hat es nicht interessiert, was in der Butch Cup gespielt worden ist. Wann haben Sie gemerkt, dass da ein neues Publikum ist, das sich für Apfelwein interessiert?
Also das hat sich einerseits gezeigt, so von der Basis her, dass ich eben Menschen kennengelernt habe, wie Michael Stöckel, wie Andreas Schneider, wie Herrn Merkel im Odenwald, wie Herrn Treusch. Und auf der anderen Seite bin ich ja nur als Gastrotesterin auch viel unterwegs gewesen. Und in den Apfelweinkneipen haben immer mehr junge Leute gesessen. Also heute ist es ja so, wenn man in eine traditionelle Apfelweinkneipe geht, dann würde ich ja sagen, dass 80% junge Leute sind oder jüngere Leute. Und diese klassischen Knodderbüchsen, wie man die Frankfurter ja so gerne bezeichnet, denen der Apfelwein sozusagen aus der Seele spricht, die sind genauso sauer und herb wie der Apfelwein, die trifft man ja kaum noch. Also die trifft man auch noch, aber in einer verschwindend geringen Anzahl. Und deswegen konnte man da auch schon feststellen, dass sich da etwas tut, ja, ohne dass da irgendwie ein Trend gehypt worden ist, ja. Und ich denke auch, dass es was damit zu tun hat, dass man es auch so ein Stück weit satt hatte, einen billigen Fusel italienischen Wein für teures Geld beim Italiener trinken zu müssen. Dann kamen die ganzen Skandale, Glykol im Wein und. Und das sind ja auch alles Ursachen dafür, dass sich Konsumenten, egal ob das jetzt nur der Apfelwein ist, also gerade beim Essen, denke ich, macht sich dieser Trend fest, Dass man sich nach Authentischem sehnt, dass man wissen will, wo kommt mein Essen her. Ich will kein Gammelfleisch auf dem Tisch, aber dann darf ich auch nicht in den Großmarkt einkaufen gehen, sondern muss ich zu meinem regionalen Metzger gehen. Mein Metzger hat zum Beispiel ein Gütesiegel, also der hat nur Fleisch und schlachtet selbst aus der Wetterau. Und dann habe ich wenigstens eine Idee, wo das herkommt und weiß, dass die Tiere nicht durch ganz Europa gekarrt werden. Genauso ist es der Apfelwein. Das ist ja ein grundehrliches Produkt eigentlich. Es wird von den jungen Apfelwinzern aus Äpfeln aus der Region produziert. Beim Herrn Schneider ist es jetzt sogar noch so, man sitzt unter den Bäumen, auf denen die Äpfel wachsen, von denen ich den Apfelsaft oder den Apfelwein im Glas habe. Also authentischer, transparenter und nachvollziehbarer geht es ja gar nicht. Es ist einfach so ein Trend, der sich durch die ganze Lebensmittelbranche zieht und.
Das heißt, die Nachhaltigkeitsdiskussion, der Prozess, der die jungen Leute zu Obstbauern gemacht hat, zu Gastronomen gemacht hat, hat eingesetzt, als es eigentlich schon lange keinen blauen Bock mehr gab. Also es sind eigentlich die Kinder derjenigen, die den blauen Bock noch als Kind gesehen haben. Ich glaube davon und von ihrer Lust, von ihrem Lustgewinn beim Speisen im Freien, so heißen zwei Bände von Ingrid Schick, sprechen wir nach ihrer ersten Musik, die sie mitgebracht haben. Welche ist es?
Erbarme, zu spät, die Hesse komme.
Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen.
Ich sag ja, 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 ihr sagt nee, 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 nee. Ich sag ja, 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 ihr sagt
Erbarmen, zu spät, die Hesse kommen.
Afrika ist zu gefährlich, es gibt Electric Bamble und Gummitwist. Schneller noch als Curtis Blow, Bubble-Lehrbär in ihrer Show.
Doppelkopf auf HR2 Kultur heute. Zu Gast Ingrid Schick und wir lustwandeln heute im Freien und speisen dabei. Das würden wir am liebsten tun, aber nur reden wir drüber. Wir haben vom Übergang der Bauernkälterei, wenn ich es so nennen darf, zum gastronomischen Spitzenprodukt, was auch Spitzenpreise, was auch andere Kreise von Konsumenten beinhaltet, was auch einen regionalen Stolz begründet. Was für Betriebe haben Sie entdeckt? Ein Betrieb, wenn ich mich nicht irre, füllt Apfelwein in Bierdosen.
Ja, das ist kein gastronomischer Betrieb. Das sind eigentlich zwei junge Designer an der Bergstraße, die ihre eigenen Apfelwein produzieren lassen, die aber dann in Designerdosen füllen und auch Bembel mal anders, nicht blau-graues Steinzeug, sondern schwarz lackiert oder das Gerippte, was ja auch zur Frankfurter Dreifaltigkeit, Apfelwein-Dreifaltigkeit gehört.
Das dritte ist dann der Handkäse?
Nein, das dritte ist das Deckelsche.
Steckelschuh.
Genau, das kommt ja dann oben aufs Gerippte drauf, damit Blätter und Fliegen nicht im Stöffchen abtauchen können. Ja, und die machen also auch ganz originelle T-Shirts dazu, bedrucken Taschen mit Apfelweinmotiven, haben eben diesen Bembel, haben besondere Gläser, haben also dann eine ganze Produktpalette, aber eine ganz moderne, freche Produktpalette rund um den Apfelwein geschnürt. Und die sind sehr erfolgreich, weil es eben schon auch cool ist, mal einen Apfelwein aus der Dose zu trinken. Also immer vorausgesetzt, es ist ein gutes Produkt in der Dose und dafür sorgen die beiden Jungs von Bamble with Care.
Das heißt Apfelwein meets Design.
Genau.
Dieses Selbstbewusstsein, wie sieht das in Frankfurt und Umgebung aus? Da gibt es ja auch Betriebe wie den Dottenfelder Hof, die ja erstmal gar nichts mit Gastronomie zu tun hatten.
Also Dottenfelder Hof habe ich, verfolge ich auch seit 15 Jahren, einfach aus Interesse an ökologischem Landbau. Die haben angefangen mit einem ganz kleinen Lädchen. Und
was haben die angebaut? Was bauen sie an?
Also mittlerweile Gemüse, Tomaten. Die haben eigene Tierhaltung, also die haben eine eigene Rinderherde.
Das gibt dann Fleisch und Käse?
Das gibt Fleisch einerseits und haben eine eigene große Käserei, die ganz ausgezeichnete Produkte macht und kaufen eben jetzt auch von ökologischen Betrieben zu. Und mittlerweile hat sich neben dem Käseladen auch etabliert ein Hofcafé, wo man dann eben die Produkte vom Hof, also Käsebrötchen oder auch Käse oder es gibt jetzt auch eine kleine Theke mit kleinen Snacks, während dem Einkauf auch noch essen kann. Also das ist so die klassische Entwicklung, finde ich. Und in der Gastronomie ist es eben so gewesen, dass ich denke, die nächste Generation angetreten ist. Das sind halt eben jetzt die Menschen um 40, 45, die den elterlichen Betrieb übernommen haben, die aber in ihrer Ausbildungszeit durch die Welt gekommen sind, an verschiedenen Stationen waren. wie zum Beispiel das Gasthaus zur Freiheit in Laudenau im Odenwald, was übrigens der schönste Gastgarten im Odenwald meiner Meinung nach ist. Und der Inhaber, Herr Katzenmeier, eben aus seiner internationalen Erfahrung, weil er hat ja das Gewerbe gelernt.
Er hat Koch gelernt.
Ja, viele Ideen mitgebracht hat und die aber jetzt mit Odenwälder Produkten umsetzt. Das heißt, man kennt ja die Spaghetti vom Italiener, die im großen Käseleib gemacht werden, im Parmesanleib. Die macht er halt jetzt im Odenwälder Käseleib und viele andere Dinge auch und produziert jetzt auch Apfelbalsam, Essige. Und so sind eben diese neue Generation von Gastronomen, von Köchen, von Wirten, die ihre internationale Erfahrung mit in die Region bringen und aber dann das eben wieder auf regionale Feinkost, soll ich sagen, hinunterbrechen oder hinaufbrechen. Also ich finde es einfach großartig, was sie machen, dass sie ihrer Heimat treu sind, aber auf einem ganz hohen Niveau kochen.
Das heißt, die hessische Gastronomie hat sich sehr geöffnet. Also das ist dann nicht mehr der Unterschied zwischen mediterranem Flair und Bauernschenke, sondern das geht ineinander über.
Naja, es hat schon den Charme. Also viele Gasthäuser, die ich jetzt auch bei meinen verschiedenen Lustgewinntouren und ich bin gerade dabei, Wetter und Vogelsberg zu durchforsten und zu schreiben und zu recherchieren und dachte immer, naja, das ist ein bisschen kulinarische Diaspora, ist es gar nicht. Es gibt eben auch ganz witzige kleine Restaurants, die eben genau das anbieten.
Aber geben Sie mir da ein paar Lichtblicke, ohne dass ich das Buch jetzt einzeln und in jedem Kapitel ansehen muss, denn sagen wir mal die Villa Leonardi oder Johnny Klinkes Café am Palmengarten, die sind bekannt, die haben aber auch zum Beispiel nichts mit regionaler hessischer Küche zu tun. In ihrem Lustgewinn beim Speisen im Freien beziehen sie sich auf alles, wo man schön sitzen kann, wo man gut essen kann und wo einem ab und zu ein Blatt auf den Kopf fällt.
Ungefähr so. Und was Gutes auf dem Teller landen sollte, da kann ich zum Beispiel das Tower Café nehmen auf dem ehemaligen US-Hubschrauber-Landegelände.
In Bonnamés?
In Bonnamés. Ist ein Projekt, wo behinderte Menschen oder Langzeitarbeitslose eine Ausbildung bekommen können. Die machen da Service, die machen da Küche. Und es wird eben auch regional gekocht mit regionalen Produkten. Dann kann man natürlich auch beim Obsthof Schneider einkehren im Sommer, habe ich schon gesagt. Da werden Sie dann auch eben nur die Käseplatte zum Beispiel vom Dottenfelder Hof bestückt finden, den eigenen Apfelwein finden, die Lammbratwurst finden von einer Biohaltung oder von einer artgerechten Haltung. Das sind Gastronomien, die eben genau das machen, wo wir die ganze Zeit sprechen. Und dann zum Beispiel noch der Hirschgarten in Bad Homburg, wenn wir ein bisschen die Stadtgrenzen verlassen. Da gibt es dann halt Wild. Ich meine, es ist ein bisschen traurig, weil man sitzt auf der Terrasse und nebendran grast Bambi und schaut einem mit großen, treuen, braunen Augen an.
Und Ingrid Schick und beißt in
Nein, Steak. Und ich soll dann Wild essen. Das ist mir ganz schwer gefallen. Ich habe dann was anderes gegessen, aber das Wild ist zum Beispiel aus der heimischen Jagd, was dort serviert wird. Und meine Wanderfreundin hat gemeint, ist eh schon tot und hat sich trotzdem was bestellt. Die hat sich also von Bambi nebenan nicht schockieren lassen.
Also hartgesottene Damen können da gut hin.
Ja, oder wenn man eben einfach gerne wild isst und es ganz frisch haben möchte.
Wie ist denn das im weiteren Umfeld von Rhein-Main, von Hessen, also Odenwald und Bergstraße? Wie unterscheiden sich die beiden Bände, Frankfurt und Umgebung, Odenwald und Bergstraße? Also habe ich da die eingeborenere Küche? Habe ich da irgendwelche Produkte, die ich in Frankfurt nicht habe, weil da die Großstadt überall durchwirkt und ich überall meinen Toskana-Salat bekomme?
Also ich denke, dass es im Odenwald und jetzt auch bei meiner Recherche in der Wetterau und im Vogelsberg originärer ist. Zum Beispiel im Odenwald bemüht man sich ja sehr um die Gastronomie. Das heißt, es gibt Lammwochen, es gibt Kartoffelwochen, es gibt Apfeltage.
Gibt es am Otzberg Wildschweinwochen, weil da ist ein großes Gehege?
Das weiß ich nicht, ob es am Otzberg die Wildschweine gibt. Aber es gibt natürlich auch die Odenwälder Wildwochen, dann im Herbst, wenn die Jagd offen ist. Und es gibt ja einige Gasthäuser, die sich der Odenwald, also als Odenwald-Gasthäuser zusammengeschlossen haben. Das sind 7 oder 8 Gasthäuser, wo man dann entsprechend immer der Saison, es ist ja auch ein Thema, dass man nicht nur regional, sondern auch saisonal essen soll. Also das, was die Region zu der Jahreszeit bietet, auf den Tisch kommt. Und da gibt es im Odenwald, finde ich, ganz viele Vorreiter, die das tun. Einer der Vorreiter ist Herr Treusch in Reichelsheim. der sich A, um den Apfelwein verdient macht, aber auch um eine regionale Küche, der ein regionales Netzwerk geknüpft hat und sein Gemüse beim Biobauern im Gersprenztal kauft. Dann gibt es...
Ist das der, der die Pomothek hat?
Der auch die erste hessische Pomothek eröffnet hat.
Und was ist das?
Eine Pomothek ist, was eine Vinothek ist, eben nur auf Hessisch. Das heißt, wenn es in der Vinothek Traubenwein gibt, dann gibt es in der Pomothek Wein vom Apfel.
Das heißt, der Apfelwein ist selbstbewusst geworden und sagt nicht, ich bin der hässliche Bruder des Rotweins, sondern ich bin ein eigenes, wichtiges, schönes Gewächs.
Ich bin ein eigenes, schönes, auch sehr qualitativ hochwertiges Gewächs, weil wenn man die Jahrgangspräsentation Apfelwein im Römer, die in diesem Jahr zum dritten Mal stattgefunden hat, betrachtet, hat man ja ganz hochwertige Produkte, wo dann eben die Flasche Apfelwein auch 7, 8, 12, 15 Euro mal kostet, aber die dann durchaus auch mithalten können mit einem Wein aus Trauben und der Apfelwein eben auch seinen Weg findet in die Spitzengastronomie. Zum Beispiel fand als Auftaktveranstaltung zur Jahrgangspräsentation Apfelwein im Römer das erste internationale Apfelweinmenü in der Ente in Wiesbaden statt. Ein ganz junger Koch, der Michael Kammermeier, der eben 6 Gänge entworfen hat und dazu gab es internationale Apfelweine im Ausschank.
Sie haben in Ihren Bänden vom Lustgewinn beim Speisen im Freien nicht nur einzelne draußen Sitzwirtschaften vorgestellt, sondern auch themenorientierte Wanderungen, wo ich beim Spaziergang durch die hessische Geschichte gut essen kann. Was fällt Ihnen denn da beim Odenwald ein?
Na, da gibt es ganz viel. Im Odenwald waren ja die Römer. Der Odenwälder Limesabschnitt ist ja älter als der Limesabschnitt, der dann bei Würzburg verläuft. Und da gibt es einige interessante Ausgrabungsstätten zu betrachten. Zum Beispiel wie die Haselburg in der Nähe von Höchst im Odenwald. Mir ist es aber auch passiert, dass ich also auf der Suche nach einem Römerkastell und man denkt ja dann, dass man zumindest irgendwelche ausgegrabenen Mauerreste vorfindet und da bin ich von der Geiersmühle bei Michelstadt-Vielbrunn also sehr anstrengend auf den Berg geklettert, um eben das Römerkastell zu finden und die Fotografin war dabei mit einem schweren Rucksack und wir also darauf geschnauft und dann sind wir da auf dem Berg rum und das gibt's doch gar nicht, das muss doch hier irgendwo sein und wieder auf die Karte geschaut und ja, bis wir dann gemerkt haben, dass wir eben auf diesen römischen Resten schon herumspaziert sind, sie aber gar nicht finden konnten. Also das ist auch klar, dass es viele Relikte gibt, die dann aber nicht so ausgegraben sind oder sogar wieder aufgebaut sind. Da gibt es auch das Römerbad bei Würzberg, wo es dann auch gleich einen herrlichen Klettergarten nebenan gibt. Also da gibt es viele Sehenswürdigkeiten, allein solche Städte auch wie Michelstadt, die für mich natürlich, ich bin ein absolutes Süßmaul, Offenbarung sind, weil in Michelstadt ist nicht nur das tolle historische Rathaus, was man ja weltweit kennt, sondern da sitzt auch der Weltmeister der Konditoren, der Bernd Siefert. Und es war eigentlich schon immer, wenn ich aus dem Odenwald eine Tour gemacht habe, immer gucken, wie weit ist es noch nach Michelstadt? Kann ich da noch einen Kaffee trinken und noch ein Stück Torte essen? Ja, also und das ist ja das Schöne an den Büchern, dass man einerseits ein bisschen Kultur, ein bisschen Heimat entdecken kann. Die Touren sind ja auch nicht so lange, dass man also die 7-Meilen-Stiefel anhaben muss, sondern das sind zwischen 8 und 16 Kilometer maximal. Und dass man dann immer noch den Genuss hat, den regionalen Genuss. Und ich habe da schon sehr wohl geschaut, welche Gastronomien ich vorstelle, weil die sollten schon auch so meinen Vorstellungen entsprechen, regional zu sein und auch ein bisschen innovativ und einen schönen Garten zu haben. Und ganz ehrlich, manchmal habe ich die Touren auch nach der Gastronomie ausgesucht.
Und wenn ich etwas lese, dann Grube Messel, Thomashütte, dann sind Sie das alles abgelaufen. Also wenn ich zwischendurch in ein Loch falle, dann kann ich mich bei Ihnen beschweren und sagen, also bitte, Frau Schick, wo war das Loch in Ihrer Beschreibung?
Okay, also ich bin jede Strecke gelaufen, ich habe überall gegessen. Aber ich habe nicht jedes Loch auf dem Wanderweg beschrieben, weil dann würde das wahrscheinlich den Umfang eines Buches, was man ja sich auch noch in den Rucksack stecken soll, damit man sich orientieren kann und mal nachlesen kann, sprengen.
Sprechen wir doch mal vom Wesentlichen, Frau Schick. Wie viel Kalorien schaffe ich mir denn bei Ihren Wanderungen drauf? So Farmhaus, Weinlehrpfad, Farmerhaus. Also wandere ich das da wieder runter, was ich in den kulinarischen Streifzügen im Gasthof mir drauf schaffe?
Naja, wenn man sich mit einem Salat zufrieden gibt, wird man sich die Kalorien schnell runterlaufen. Aber da die Küche ja schon ein bisschen auch ein bisschen kräftiger ist, müsste man da wahrscheinlich etwas länger laufen und auch ganz stramm gehen, um die Kalorien wieder loszuwerden.
Sind Sie zwischendurch immer zur Kur?
Nein, ich bin zwischendurch nicht zur Kur, weil meine Spezialität ist es, ich gestehe, ich verlaufe mich auch recht oft so, dass meine Touren dann nicht nur die 12 Kilometer sind, die ich da beschreibe, sondern ja, so die eine oder andere Extraschleife mache und ich dann auch schon mal so einen ganzen Tag laufe und da nehme ich nicht so viel zu, dass ich zwischendurch eine Schrotkur machen müsste zum Beispiel.
Es lohnt sich also immer mal vom letzten Gasthof was mitzunehmen, vielleicht wird der Weg doch etwas länger. Sie haben ein passendes Lied mitgebracht, wie heißt der Wandergesang?
Mustang Sally.
Von Otis Redding? Nein, oder Wilson Pickett, glaube ich, pardon. Genau, Wilson Pickett. Mustang Sally, Wilson Pickett.
Mustang Sally. Guess you better slow your Mustang down. Gonna be wiping your weeping.
Doppelkopf, heute zu Gast auf HR2 Kultur. Nicht Wilson Pickett, sondern Ingrid Schick. Ingrid Schick, wir haben gesprochen über den Lustgewinn beim Speisen im Freien, das Verlaufen und Erlaufen, die kulinarische Küche und den Weltmeister in der Konditorei. Und ganz am Anfang haben wir gesprochen über ja, die Entwicklung des Apfelweins zur selbstbewussten hessischen Weinsorte und auch mit den selbstbewussten Winzern. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die ich mit Frankfurt in Verbindung bringe, die aber, Sie müssen mich korrigieren. Woher kommt die grüne Soße, die als Frankfurter Nationalprodukt gilt und heute im Frühling auf jedem Markt ist? Da gibt es dann die großen Rollen in Papier eingewickelt und wenn man es nicht weiß, dann kriegt man sofort was von 7 Kräutern erzählt.
Tja, wer hat sie erfunden, die grüne Soße, möchte man jetzt fragen. Also Mutter Aja Goethe hat sie ganz bestimmt nicht erfunden und Goethe hat sie auch nicht gegessen. Zumindest ist es nicht schriftlich irgendwo belegt. Bei der Recherche zu meinem Grüne Soße Koch- und Lesebuch habe ich natürlich auch mal ein Interview geführt mit der langjährigen Leiterin der Forschungsbibliothek am Goethe-Haus. Und sie hat mir erzählt, schon seit Anfang der 70er Jahre ist sie auf der Suche nach einer Quelle, nach der Wahrheit für dieses Gerücht, dass Mutter Goethe für Johann Wolfgang die grüne Soße zubereitet hätte oder sie sogar erfunden hätte. Sie sagt, sie hat 400 Handschriften studiert, sie hat nicht keinen einzigen Hinweis gefunden. Also kann man davon ausgehen, dass diese Geschichte ein modernes Stadtmärchen ist. Die grüne Soße gibt es in mediterranen Ländern, in Italien, mit einer anderen Zusammensetzung, mit anderen Kräutern. Und wahrscheinlich ist die grüne Soße mit Katharina von Medici nach Frankreich gekommen.
Das heißt, aus Pesto wurde
dann? Aus Pesto wurde Sauce Vert. Und es ist anzunehmen, dass hugenottische Flüchtlinge die grüne Soße oder das Rezept zumindest für die grüne Soße im Gepäck hatten. Und es dann eben hier in Frankfurt, in Hessen, Heimat gefunden hat. Und eben dann die Kräuter verwendet worden sind, die es eben hier gibt. Eine andere Quelle kann auch sein, dass die Handelsherren Bologaro und Cervena das Rezept, also vom Pesto, mit nach Frankfurt, also an den Main gebracht haben und es von da eine Abwandlung gegeben hat. Das erste Mal aufgeschrieben wurde, ist es ja im Frankfurter Kochbuch von Wilhelmine Rührig. Einige Jahre nach Goethes Tod ist das Buch erst erschienen.
Wann? Oh. 1870, 71 in der Zeit.
Das ist
die Zeit der bürgerlichen Küche, als die bürgerliche Küche selbstbewusst war und es viele bürgerliche Kochbücher gab, in denen wir heute natürlich alte Verfahren der Haltbarmachung wiederfinden. Aber grüne Soße könnte doch auch eine ganz andere Quelle haben, nämlich einfach das Volk. Also wo die Leute, die da gelebt haben, das gegessen haben, was am Wegesrand geblüht und gegrünt hat. Und dann haben sie gemerkt, das schmeckt nicht nur gut, sondern tut auch gut. Und die Weiblein werden dann gewusst haben, wozu man Borretsch und was auch immer verwendet.
Na, also in der Form Boric, weiß ich nicht, ob es den schon gab. Also es gibt auch Quellen, dass ja die Römer schon, also grüne Soßen, egal in welcher Zusammensetzung, jetzt schon mit nach Rom brachten und dass das eigentlich schon die Basis war und dass auch unsere Vorfahren schon grüne Kräuter gegessen haben, weil das das erste Grüne ist, was nach dem Winter gibt und der Mensch ja natürlich dann an Vitaminen versorgt werden muss und an allen anderen guten Sachen, die die Kräuter haben und dass da auch schon eine Art grüne Soße zubereitet worden ist. Und in meinem Kochbuch habe ich ja auch ein Rezept vor allem eine grüne Soße von Wildkräutern von Dorisa Winkenbach, also eine Kräuterexpertin aus Wiesbaden, die eben das in die grüne Soße gibt, was man am Wegesrand findet.
Ingrid Schick zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Fangen wir an mit ein bisschen Vokabelkunde. Grüne Soße kennt jeder, 7 Kräuter. Welche?
Also in die klassische Frankfurter grüne Soße gehört Petersilie, Schnittlauch, Kerbel, Boretsch, Kresse. Wir haben den Sauerampfer, wir haben den Boretsch, wir haben die Pimpinelle, wir haben Schnittlauch und jetzt müssten es eigentlich gewesen sein, nein, die Petersilie habe ich noch vergessen.
Die flache oder war die Krause?
Das war die Frage, die mein Verleger als erstes gestellt hat, warum immer Krause Petersilie? Ich habe angerufen beim Ortslandwirt Herrn Krämer, der auch ein Rezept beigesteuert hat und die Krause Petersilie ist einfach die einheimische Petersilie hier in Deutschland und die italienische kam halt mit Pizza, Pasta und Co. Und deswegen wird traditionell die Krause Petersilie verwendet in der grünen Soße. Aber es ist ja so, das ist der Glaubenskrieg in Frankfurt. Diese 7 Kräuter gehören hinein und es gibt ja auch einen Verein zum Schutz der Frankfurter grünen Soße, der das eben schützen lassen will als regionale Spezialität. Und es sollen eben auch 70% der Kräuter für die Frankfurter grüne Soße oder für die Original Frankfurter grüne Soße aus Frankfurt und Umgebung kommen.
Bei der grünen Soße gibt es ja sowas wie einen Glaubenskrieg.
Der fängt jenseits des Dill-Äquators an, der ungefähr bei Bad Hersfeld verläuft.
Ein Dill-Äquator.
Der Dill-Äquator, genau. In Frankfurt absolutes No-Go, Dill in die grüne Soße.
Und in Nordhessen,
jawohl. In Nordhessen, jawohl, keine grüne Soße ohne Dill. Plus Schalotten dazu und das wäre dann das 9. Kraut, was da noch dazu kommt. Ich habe ein Rezept für die Kasseler grüne Soße, also für die nordhessische grüne Soße.
Die Documenta-Soße sozusagen.
Die Documenta-Soße, ja, die kommt von dem Leiter der Kasseler Markthalle, die übrigens sehr schön ist. Und dort wird, genauso wie in Frankfurt, die Kräuterpakete, diese weißen Kräuterrollen verkauft werden, gibt es in Kassel die Original-Kräuter für die Kasseler Soße, die dann also viel weniger Kräuter sind als bei uns in Hessen. In Südhessen und in Frankfurt.
Weil die Vegetation karger ist.
Nein, deswegen nicht, sondern weil die ganze grüne Soße dort auch anders zubereitet wird. Also zwei andere Kräuter dazu. Die Kräuter werden recht grob gehackt, sodass man von der Optik her den Eindruck hat, es handelt sich eher um einen Kräuterquark. Dann wird in Nordhessen mehr, also ein größerer Anteil Quark und ein kleinerer Anteil Schmand verwendet. Was auch so von der Konsistenz her dann nicht so eine flüssige grüne Soße ist wie bei uns in Südhessen.
Das kann ich dann aufs Brot schmieren.
Man kann es zum Beispiel aufs Brot schmieren. Ich habe die grüne, also die Kasseler grüne Soße jetzt am Wochenende nachgekocht. Und dort werden ja auch die Eigelbe quasi unter die Masse untergerührt, sodass ja eigentlich das Eigelb dann auch schon noch so ein bisschen mehr kompakte Konsistenz gibt.
Das gekochte Eigelb. Aber.
Das gekochte Eigelb. Und das Eiweiß, das hart gekochte Eiweiß, wird in Stifte geschnitten und untergerührt. Ich muss sagen, auch wenn es jetzt vielleicht ein Sakrileg ist, diese so grüne Soße aus Kassel schmeckt ganz wunderbar.
Obwohl sie nicht in Kassel, sondern in Frankfurt leben und gefälligst genau. Die flüssigere genau. Variante vorzuziehen genau. Hätten.
Ja.
Jetzt hat Ingrid Schick ein Buch gemacht. Sie hat einen Blick über den Tellerrand. Sie hat also Leute, von denen man es vermuten würde und andere, von denen man es überhaupt nicht vermuten würde, gebeten, eine grüne Soße zu machen. Sie hat zum Beispiel Bernd Siefert, über den wir ja heute schon gesprochen haben, also einen herzensnahen Konditor, herzensnah schon wegen der Pralinen, gebeten, er soll doch bitte mal eine grüne Soße Praline machen. Um Gottes Willen, was hat denn der arme Mann da gemacht?
Also das ist die offizielle Hessenpraline, die auch hessischen Staatsgästen überreicht wird. Und es ist eine relativ bittere Schokolade und es ist eine Füllung mit Kräutern, also ja, ich will jetzt nicht sagen Frischkäse, aber auf einer sehr sahnigen Basis und sie schmeckt annähernd an grüne Soße.
Das ist also das, was, wenn Roland Koch den Dalai Lama trifft, der Dalai Lama von Roland Koch geschenkt bekommt.
Das kann passieren, ja.
Gut. Wir sagen da jetzt nichts dazu. Nein. Es gibt einen Markus Langkamm, der hat einen grüne Soße-Cocktail gemacht. Ist das Caipirinha auf Bergstressisch?
Also Markus Langkamm ist ja einer der wenigen gebürtigen Frankfurter, die es noch gibt. Der
sterben die aus?
Ja, es gibt ja mehr Zugereiste, Ingeplackte als gebürtige Frankfurter. Und er hat den grüne Soße-Cocktail für uns extra kreiert.
Wie viel Prozent hat der? Promille?
Promille, das kann ich nicht sagen, pro Glas, aber es soll ja ein erfrischender Cocktail sein. Ist auch ein klassischer Cocktail, beruht also auf drei Zutaten.
Nachgucken. Seite 93. Mehr mache ich hier jetzt Service, gell?
Okay. Also, der grüne Soße-Cocktail besteht aus Gin, aus frischem Grapefruitsaft, aus 2 Blatt Sauerampfer, einem Stängelchen Zitronenmelisse und Kerbel und wird ganz klassisch geshakt. Also er kommt in einen Shaker, wird einmal durchgeshakt und kommt dann in ein stabiles Cocktailglas mit Eis und wird auch mit einem Kräutlein verziert.
Was haben Sie denn für grüne Soßen in Ihrem Buch dokumentiert? Also Sie haben da keine Berührungsängste. Also Sie gucken auch über den Tellerrand hinaus. Also Sie sitzen dann doch auch an dem Tisch mit Thunfisch und Vitello Tonnato mit Salsa Verde. Welche grüne Soßen haben Sie von Indern, Italienern, wem auch immer in Frankfurt zumindest aufgeschrieben bekommen?
Also es ist ja immer so, ein Buch zu produzieren ist ein Prozess.
Ein Genuss.
Ein genussvoller Prozess. Und dann fängt man an, grüne Soße, ja. Dann hat man erstmal die klassische grüne Soße als Vertreter. Robert Mangold, der hier ja Chef vom Tigerpalast ist, sehr in der Stadt verwurzelt ist und ein ganz traditionelles Rezept geliefert hat.
Mayonnaise oder Quark? Oder um
Schmand.
Gottes,
Schmand. Schmand, bitte. Schmand und die Kräuter nicht durch den Mixer jagen.
Sondern den Fleischwolf.
Nein, auch nicht durch den Fleischwolf.
Auch
ganz
nicht klassisch
wird die, genau, ganz klassisch werden die Kräuter mit einem sehr scharfen Messer ganz fein geschnitten. Und Robert Mangold sagt, die sollen so fein geschnitten sein, dass sie von der Konsistenz her an die Kräuter heranreichen, die zum Beispiel mit dem Zauberstab oder so zerkleinert sind. Aber das Zerkleinern in der elektrischen Maschine zerfetzt die Fasern im Kraut und durch die Wärme kann das durchaus eine bittere Note bekommen. Und deswegen soll man die grüne Soße, auch wenn es viel Arbeit ist, ich persönlich schneide sie nur mit der Hand, weil es mir einfach auch besser schmeckt als so ein bisschen Matsch und Brei. Das ist das eine. Die andere Variante musste ja dann auch, also dieser Glaubenskrieg, Dill oder nicht Dill, der musste ja auch irgendwie bedient werden. Und dann habe ich eben dort in Kassel angefragt nach einem grüne Soße-Rezept und habe dann auch ganz viel über die Kasseler Soße, grüne Soße gelernt.
Was?
Zum Beispiel über die Zutaten, über die Kräuter.
Und, also, dass die Dill nehmen.
Ja, und zum Beispiel, dass auch die Kasseler das viel entspannter sehen, als wir in Frankfurt mit der grünen Soße. Wenn dann mal ein Kraut fehlt, dann ist es nicht da und dann wird von dem anderen ein bisschen mehr genommen. Also die sind da völlig entspannt, ganz undogmatisch. Das kann man ja so in Frankfurt nicht so ganz sagen. Dann gibt es natürlich die vielen Varianten. Gibt man ein Löffelchen Meerrettich dran? Das macht zum Beispiel Gisela Paul, unsere grüne Soße-Päpstin, die ja auf den Wochenmärkten am Kaisersack im Bahnhofsviertel und auf den Wochenmärkten in der Stadt mit ihrem grüne Soße-Mobil unterwegs ist und sogar ein Lied über die grüne Soße zur grünen Soße komponiert hat. Und also neben dem Genuss, sie macht eine wirklich sehr gute grüne Soße und sie hat mir eben ihr ganz ureigenes Rezept zur Verfügung gestellt. Da war dann eben dieses Löffelchen Meerrettich drin. Habe ich auch ausprobiert. Schmeckt nicht, also man muss es wirklich wohl dosieren, aber schmeckt sehr fein. Gibt noch eine besondere Note, ja. Dann gibt es Rezeptpaten, die sagen, ja, also die Eier, die gehören neben die grüne Soße als halbiert mit guten Kartoffeln dazu. Und dann ersetzt die grüne Soße jedes Steak.
Aber die Ingrid Schick, die kennt ja kein Pardon.
Nee.
Also die hat ja dann Purismus hin, Purismus her. Die erzählt ja dann was von Couscous und grünem Dip. Dann ist sie bei der kanarischen Mojo Verde auf Seite 74. Dann gibt's die englische Mintsauce mit Lammkeule, Pesto Genovese, peruanische Salsa de Huacatay. Was ist das?
Also, da ich ja in der Stadt viele Menschen kenne und während ich das Projekt, also an dem Projekt gearbeitet habe, habe ich natürlich auch von dem Projekt erzählt. Und da, das ist eine ganz emotionale Diskussion, ja. Also jeder wusste was zur grünen Soße. Also jeder hat mir was zu seiner grünen Soße erzählt.
Ist ein Glaubensbekenntnis geworden.
Ja, also das ist ein Statement, ja.
Das heißt also, die grüne Soße kann sich da einreihen in eine regionale Küche, die einmal um den Globus zirkuliert und einen hohen Nährwert hat.
Genau so.
Ingrid Schick, herzlichen Dank. Das war die Lustwandlerin im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Vom Lustgewinn beim Speisen im Freien heißen zwei Bände, die jetzt schon vorliegen. Ein dritter ist in Vorbereitung, der eine Frankfurt und Umgebung, Odenwald und Bergstraße, der andere, beide im Cocon Verlag, wie alles andere auch. Und der grüne Soße-Band, die besten Rezepte mit den Kräutern und Rezepten, die ich hoffe, Sie nachgekocht haben oder zumindest ausprobiert haben, weil darauf muss man sich ja verlassen, sonst kriegt man Schluck auf, sind in einem herrlichen grünen Buch, das eine längere Zeit in der Küche überleben dürfte. Es ist gut gebunden.
So ist es konzipiert, ja.
Danke, Frau Schick. Welche Musik spielen wir zum Abschluss?
Hotel California.
Und warum?
Das ist mein ganz persönliches Lieblingslied und es geht eben auch da in diesem Lied 1976 schon erschienen um den Überdruss an der Konsumgesellschaft.
Danke, Ingrid Schick, Gastgeber Johannan Schellien.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.